Sie und ihre Gemeinde werden nämlich volljährig in diesem Jahr. Und zwar volljährig in der Unterstützung an Ora Kinderhilfe. 18 Jahre unterstützen sie jetzt schon Ora Kinderhilfe als Gemeinde. Herzlichen Dank dafür. Das möchte ich gerne, gerne unbedingt sagen. Das hat mich nämlich ganz begeistert, als ich das herausgefunden habe. Sie dürfen sich selbst einen Applaus geben. So treu dabei zu sein und immer wieder auch wechselnde Gesichter von Ora Kinderhilfe hier stehen zu haben und sich damit auch immer wieder einzulassen auf uns und was wir zu erzählen haben, das finde ich wirklich toll. Das beeindruckt mich. Herzlichen Dank dafür. Frank und ich, die wir uns heute früh kennengelernt haben, versuchen zusammen die Technik zu meistern. Ich habe Ihnen ein paar Bilder mitgebracht. Ora Kinderhilfe, wir verändern Kinderleben. Das wissen Sie. Und das gilt genauso heute immer noch. Unser Anspruch ist, wir sind klein genug, um nah bei den Menschen zu sein, aber groß genug, um professionell zu arbeiten. Nah dran sein ist etwas, das uns sehr bewegt, sowohl als aus der christlichen Perspektive, weil Gott immer versucht, in Beziehung zu kommen, nicht zuletzt durch seinen Sohn. Jesus hat er uns das gezeigt, dass er an unserem Herzen interessiert ist, aber auch, um nah bei den Menschen zu sein, um zu wissen, was sie bewegt. Und das gilt in zweierlei Seiten. Das gilt zum einen für unsere Projektarbeit und das gilt zum anderen auch für die Menschen, die uns unterstützen und im Gebet mittragen. Sprich für sie. So bin ich heute hier. Vor 2 Jahren war mein Kollege Matthias Florek hier bei Ihnen. In anderen Jahren waren schon andere Mitarbeiter von ORA hier bei Ihnen. Und danach haben wir noch Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. Wir wollen nah dran sein und gehen dafür auch die Extrameile. Gleichzeitig sind wir groß genug, um professionell zu arbeiten. Das bedeutet, wir sind derzeit in 10 Projektländern tätig. Wir sind 9 Mitarbeiter im Büro, wobei 2 davon im Sachspendenlager noch in Korbach arbeiten. Unser Büro selbst sitzt ja inzwischen in Berlin und 2 davon bilden den Vorstand. Das bedeutet auch, dass wir unsere Verwaltung bewusst klein halten. Das heißt, über 90% der uns anvertrauten Gelder fließen wirklich in die Projekte. Dafür haben wir das DZI-Spendensiegel, das auch jährlich überprüft wird. Unser Spendenvolumen liegt als christliches Hilfswerk zwischen 4 und 6 Millionen Euro, wobei ungefähr 3 Millionen darauf auf Sachspenden verfallen. Dazu sage ich Ihnen später noch mehr. Ich möchte zu Beginn gern noch mal deutlich machen, wie arbeitet ORA. Nächste Folie. Sie alle wissen, dass ORA Kinderhilfe das Konzept der Patenschaften zugrunde liegt. Davon sind wir überzeugt. Das ist unser zentrales Markenzeichen seit 36 Jahren, inzwischen 37 Jahren sogar. 81, ja, 37 Jahre. Eine Patenschaft ist immer persönlich, zuverlässig und kontinuierlich. Das wissen manche von Ihnen, darf ich ein paar Hampel erwähnen, die auch ein Patenkind bei uns haben. Das bedeutet, Ehepaar Hampel begleitet ein Kind über einen längeren Zeitraum. In dem Fall ist das jetzt ein Junge aus Ruanda. Damit wird für diesen Jungen die Grundlage gelegt, im Leben von jungen Menschen wirklich etwas langfristig zu verändern, weil wir uns eben nicht von Projekt zu Projekt hangeln müssen, weil wir den Kindern und den Familien sagen können, wenn du bei uns bist, dann läuft das erstmal. Du musst dich nicht immer wieder qualifizieren und du musst nicht immer wieder etwas Neues machen. Wir investieren in dich und deine Zukunft dauerhaft. Und Geld und Sachspenden und helfen uns, akute Hilfe zu leisten oder als Anschubfinanzierung. Was das genau bedeutet, dafür habe ich Ihnen noch ein aktuelles Beispiel mitgebracht. Und das haben Sie ja schon ganz oft getan. Durch die Kollekten, die Sie uns geben oder durch die Weihnachtsspenden, die Sie uns geben, haben Sie Geld gegeben, um eine Anschubfinanzierung oder eine akute Hilfe zu leisten. Und wie erwähnt, das nun schon seit 18 Jahren. Vielen Dank dafür. Und Gebet ist für uns der haltende Rahmen. Ohne Gott können wir nichts tun. Das wissen wir aus unserem persönlichen Leben und das wissen wir als Ora Kinderhilfe auch aus unserem beruflichen Umfeld. Wir merken das immer wieder. Wir beten viel dafür, dass Türen offen sind in den Projekten, in Krisengebieten. Und wir warten auch darauf, dass Gott uns da oft auch Weisung gibt. Wir haben das in Form gegossen, indem wir Dienstagmorgen immer eine Andacht haben, ganz wechselnd gestaltet. Wir sind ja ökumenisch ausgerichtet, das heißt, von einer katholischen Kollegin bis hin zu einem charismatischen Freikirchler findet man alles bei uns unter den Kollegen. Das ist ein ganz spannendes Spektrum. Und jeder von uns gestaltet wechselnd eine Andacht und da beten wir viel für unsere Projekte, für die Menschen, die uns anvertraut sind und auch für unsere Unterstützer. Und auch dafür, dass Gott uns den Rahmen gibt, den Rahmen hält und auch den Weg weist. Das erweist sich ganz oft als sehr, sehr wohltuend. Und all das dient dem Mittelpunkt unserer Arbeit, denn in dem steht immer das Kind. Wir arbeiten nach dem Ansatz der kindzentrierten Entwicklungshilfe, bei uns heißt es Child-Focused Development. Das wird eben möglich durch die Patenschaften. Eine Patenschaft bedeutet, dass sich jemand verpflichtet, mit einem Euro am Tag über einen längeren Zeitraum ein Kind zu begleiten. Das bedeutet für uns, ein Teil des Geldes geht immer in die direkte Versorgung des Kindes. Nahrung, Kleidung, Schulgebühren, wenn es das Land erfordert und Medikamente, wenn nötig werden, bereitgestellt. Damit wird erstmal die existenzielle Not der Familie gelindert. Denn wir arbeiten ausschließlich in Ländern, in denen Kindheit eben bedroht ist. In denen Zukunft für Kinder ungewiss ist und im Zweifelsfall eben von Armut geprägt. Von echter Armut, sage ich an der Stelle gerne, von existenzieller Armut. Das sind Hunger, das sind Krankheiten, das heißt ein Nichtschulbesuch, das bedeutet Gewalt oder auch Verkauf von Kindern. Und dagegen hilft die unmittelbare Versorgung des Kindes und seiner Geschwister und seiner Familie. Darüber hinaus kümmern wir uns auch um die Familie. Denn wie die Bibel schon sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und Kinder, die nicht geliebt werden, werden Erwachsene, die nicht lieben können. Heute ist Muttertag und das ist so schön daran zu sehen, in 2 Tagen ist der Welttag der Familie. Ein Kinderhilfswerk kann nicht die Familie ersetzen. Und das ist als Ora Kinderhilfe auch nicht unser Anspruch. Das heißt, wir investieren über das Kind hinaus bewusst in die Keimzelle der Familie als Hort der Geborgenheit und für sicheres Aufwachsen. Das muss die Familie leisten. Das bedeutet aber auch, eine Familie muss in die Lage versetzt werden, das leisten zu können. Ein Kind braucht Eltern, die gut für es sorgen. Aber wenn die Eltern nichts haben, womit sollen sie dann sorgen? Das meint materielle Dinge, aber auch emotionale. Das kennen sie von sich selbst. Krankheit, Tod in der Familie, Arbeitslosigkeit, Beziehungsprobleme. Das weiß ich auch von mir und unserer Familie. Da ist das nicht anders. Wie schnell verschiebt sich der Fokus hin zu dem Problem? Und es raubt Kraft und es raubt Energie und alle Konzentration geht darauf. Und wie schnell sind die Kinder an dem Rand? Das ist was völlig Natürliches. Aber das ist eben nichts Gutes. Ich habe Frauen getroffen, die wussten nicht, was sie ihren Kindern morgen zu essen geben sollten. Natürlich hatten die emotional keine Kapazitäten. Ich habe Väter getroffen, die sitzen den ganzen Tag an der Straße als Tagelöhner und hoffen, dass sie irgendwie am Abend was mit nach Hause bringen. Brot, zum Beispiel in Äthiopien, in Jera. Und wenn da keiner vorbeikommt und die nicht engagiert werden für den Tag, dann wissen sie auch, dass die mit leeren Händen kommen. Und das macht den mittags schon Probleme. Die fühlen doch auch den Druck. Deshalb kümmern wir uns auch immer um die Eltern. Das heißt konkret, nie ein ganzer Patenschaftsbeitrag von dem 1 Euro am Tag sind es ungefähr 2 Drittel, die in das Patenkind fließen. Das 1 Drittel fließt immer in einkommensschaffende Maßnahmen. Das ist unterschiedlich, was wir an einkommensschaffenden Maßnahmen generieren. allen einkommensschaffenden Maßnahmen ist aber gemein, dass wir die Vorbildfunktion der Eltern stärken wollen. Konkret heißt das, wenn Klein Max aufstehen muss, um in die Schule zu gehen, weil er ein Orapatenkind ist und Mama und Papa dürfen liegen bleiben, dann erfüllt unsere Organisation nicht ihren Zweck. Das bringt überhaupt nichts. Da kommt Hilfe schnell an ihr Ende. Das heißt, alle Kinder, die in unser Patenschaftsprogramm kommen, da haben sich die Eltern auch verpflichtet, an unseren Projekten teilzunehmen. Weil es gut ist für beide Seiten. Denn dann müssen alle morgens aufstehen, ihrem Tagwerk nachgehen und für ihr tägliches Brot sorgen, weil sie das dann können. Und das wiederum stärkt eine gesamte Gemeinschaft, ein ganzes Dorf. Wir sagen Community dazu. Wir sind viel in Communities unterwegs. Die Familien können in ihrer Heimat bleiben. Die Kinder sind in den Gemeinschaften gut aufgehoben. Es entwickelt sich eine eigene Sozialstruktur, die als stabilisierendes und stützendes Umfeld dient. Und die wir viel in Afrika tätig sind, das afrikanische Sprichwort, das kennen Sie alle, das heißt ja nicht umsonst, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Das sehen wir da immer wieder. Ich habe Ihnen zwei Beispiele mitgebracht. Das linke Mädchen ist Andrea aus Rumänien und die rechte Frau ist Aline aus Rumänien. Das waren beides Patenkinder von uns. Und dadurch wurde im Leben dieser Mädchen wirklich der Grundstein zur Veränderung gelegt. Beide leben heute eigenständig, haben Jobs, von denen sie auch leben können, obwohl das in ihrer Familie eben nicht der Fall war. Das sind Rückmeldungen und da sind wir wieder bei der Öffentlichkeitsarbeit. Sowas höre ich immer wieder und sowas erlebe ich immer wieder und dann möchte ich es gerne weitergeben. Andrea ist jetzt 22 Jahre alt, sie war 9 Jahre ein Orapatenkind. Sie ist nach Ungarn zurückgegangen, sie stammt aus der ungarischen Minderheit in Rumänien und macht jetzt da eine Ausbildung als Krankenschwester. Aline aus Ruanda habe ich getroffen, ist schon eine Weile her, die ist jetzt 24 Jahre alt. Sie war 10 Jahre ein Orapatenkind. Sie arbeitet jetzt bei der Lokalverwaltung in Kabuga und hat im letzten Jahr geheiratet. Aline hat noch eine Schwester und die war kein Orapatenkind. Das ist kein Problem, weil wir grundsätzlich danach handeln. Wir versuchen eben alle Kinder von Familien als Patenkinder auch zu vermitteln, damit es kein Neidproblem gibt. Gelingt das aber nicht, dann teilen wir den Patenschaftsbeitrag. Aline hat den Patenschaftsbeitrag mit ihrer Schwester geteilt. Dann musste die Schuluniform eben ein Jahr länger halten. Das war nicht so schwer. Und aus beiden Töchtern ist auch was geworden. Und sie helfen jetzt heute noch ihren Eltern, die inzwischen aber pensioniert sind. In Ruanda gibt es Rente. Wir gehen weiter, Frank. Da sehen Sie den Vorstand. Jochen Hackstein und Matthias Florek. Zusammen mit einem unserer Projektpartner. Denn wir arbeiten persönlich, partnerschaftlich und nachhaltig. Und das bedeutet, in allen Ländern kennen wir unsere Projektpartner. Wir besuchen sie regelmäßig und haben persönliche Beziehungen zu ihnen. Das gilt auch für meine Person, eine Pressesprecherin aus einer Entwicklungshilfeorganisation, die viel durch Deutschland tourt und deren Job ist, einfach Dinge zu schreiben. Die musste nicht unbedingt in die Projektländer reisen. Das ist bei uns aber so. Mein Mann kann Ihnen das erzählen, wie oft er im Jahr alleine ist und auf die Kinder aufpassen muss. Das ist ein Thema fürs Mittagessen. Ich war schon sehr oft jetzt in Afrika und auch im Libanon. Denn wir arbeiten partnerschaftlich. Wir kooperieren wirklich mit unseren Projektpartnern auf Augenhöhe. Denn sie sind die Experten vor Ort. Sie kennen die örtlichen Gegebenheiten. Sie wissen, mit wem man besser nicht verhandelt, weil die Korruptionsrate zu hoch ist. Sie wissen, wie die Bodenbeschaffenheit ist, zum Beispiel für Landwirtschaftsprojekte. Und sie wissen auch einfach, was sie brauchen. Das heißt, unser erster Fokus ist immer hören. Sich hinsetzen und hören. Zuhören. Und das beeindruckt mich auch immer wieder. Es ist keine Frage von Bildung oder Nichtbildung. Menschen wissen, was ihnen fehlt, wenn es existenziell ist. Und wir können dann gucken, dass wir ihnen das geben. Und wir arbeiten nachhaltig, das heißt, wir arbeiten immer dafür, uns überflüssig zu machen. Und das ist auch so. Denn Not verlangt echte Zuwendung und stabilisierende Hilfe. Die Unterstützung von uns soll immer dazu befähigen, eines Tages in Würde für sich selbst zu sorgen und nicht in Abhängigkeiten zu bringen. Daher entwickeln wir für individuelle Nöte auch immer individuelle Lösungen. Das ist eben in Kenia im Maasai-Land ein Brunnen. Das ist in Makeni in Sierra Leone ein Landwirtschaftsprojekt. Das ist in Grafton in Hauptstadt, nahe der Hauptstadt Freetown in Sierra Leone, eine Bäckerei. Da gibt es nicht so viel Land. Und so ist es unterschiedlich. Das ist in Ruanda, sind es eher Mikrokredite für die Frauen. Und in Rumänien ist es Seniorenarbeit durch die vielen Leute, die nach Westeuropa gehen zum Arbeiten. Das ist immer aber auch Hilfe zur Selbsthilfe. Wir gehen weiter. Wie sieht das konkret aus? Das habe ich eben schon mit einfließen lassen. Wir bauen Kindertagesstätten, Schulen und Seniorenheime in Moldawien, Rumänien, Albanien und Kenia. Weiter bitte. Einkommensschaffende Maßnahmen oder wie wir sagen, nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit haben wir aufgebaut in Sierra Leone, in Kenia, in Ruanda, in Burundi und Haiti. In Sierra Leone haben wir zwei Landwirtschaftsprojekte und die Bäckerei. In Kenia haben wir zwei Landwirtschaftsprojekte und den Brunnen und außerdem ein Internat, was einen Teil Waisenkinder unterbringt. Chafizi heißt das Internat, ist in der Nähe am Indischen Ozean. Bei Waisenkindern ist es natürlich etwas anders, die haben keine Eltern mehr, also wird natürlich in die Kinder investiert, auf andere Weise noch. Und ein Teil der Kinder hat aber noch Eltern, die sind dann auch bei uns in den Programmen, es ist pari pari. In Ruanda haben wir ein Landwirtschaftsprojekt, aber besonders verteilen wir dort Tiere und Mikrokredite, das bedeutet bei den Tieren trächtige Kühe und Ziegen, damit sofort ein Erzeugnis genutzt werden kann. Also bei den Kühen ist es Milch, bei den Ziegen ist es Milch, aber auch Fleisch und natürlich Fell. Und so können sie leben und einen Teil davon auch verkaufen. Und durch die Mikrokredite hat sich einiges an kleinen Businessen entwickelt, die wirklich auch die Sozialstruktur im Dorf stärken. Ich kenne eine Frau, die hat angefangen von den Mikrokrediten, die wir ihr gegeben haben, einen Holzkohlehandel zu etablieren. Die Frau hat immer schwarze Finger, ein wunderschönes Gesicht und rabenschwarze Hände. Das ist ein tolles Bild. Und die vertreibt, weil ja auf offenem Feuer in Ruanda noch gekocht wird. Eine Küche ist eine Seltenheit auf dem Land. Die vertreibt Kohle. Holzkohle und so kleine Briketts. Davon hat sie sich ihr Haus bauen können. Die gehört nicht mehr zu den Leuten, die wir fördern. Sie lebt alleine. Nein, sag noch die anderen Beispiele. In Burundi haben wir eine Ziegen- und eine Schweine- und eine Hühnerzucht, ein Seifenprojekt und außerdem Alphabetisierungsprogramme besonders für die Erwachsenen und entwickeln gerade ein Landwirtschaftsprojekt, weil der Hunger dort wirklich außerordentlich schlimm ist. In Haiti haben wir eine Krankenstation, eine Kuhzucht und eine Schule aufgebaut. Diesem ganzen Dorf geht es inzwischen sehr, sehr gut, nicht gut nach westlichen Maßstäben. Die Leute sind nicht reich, so wie wir reich sind, aber sie können alleine gut leben. Die Schule kann alleine weiter betrieben werden. Haiti ist ein Projekt, das wir in diesem Jahr schließen. Das tut uns oft leid für die Beziehung zu den Menschen und freut uns auf der anderen Seite, dass wir geschafft haben, das Projekt so weiterzuentwickeln, dass es alleine stehen kann. Dann hat unsere Arbeit Sinn gemacht. Jetzt gehen wir weiter. Katastrophen- und Flüchtlingshilfe und in diese In diese Art von Hilfe fließen oft Geldspenden und Sonderzuwendungen, wie zum Beispiel aus Ihrer Gemeinde, weil das eben keine Patenschaftsbeiträge sind, leisten wir derzeit in Syrien, im Libanon, in Äthiopien, in Burundi und in Kenia. In Burundi und in Kenia wundern Sie sich vielleicht, weil wir ja dort schon dauerhaft engagiert sind, warum leisten wir dort noch Katastrophenhilfe? Das liegt begründet in der Hungerkatastrophe, das haben Sie bestimmt mitbekommen, die seit letztem Jahr besonders in Ostafrika ist. Die ist einfach so verheerend, dass wir zusätzlich Gelder und Hilfe schicken. Ich komme noch genauer dazu. Ach jetzt. Das aktuelle Beispiel, das ich Ihnen mitgebracht habe, heißt Äthiopien. Äthiopien hat 102 Millionen Einwohner. Es liegt auf dem Index der menschlichen Entwicklung, das heißt auf Englisch Human Development Index, HDI, auf Platz 174. Was bedeutet Platz 174 von 188? Platz 174 bedeutet, dass mehr als 1000 Kinder unter ihrem fünften Lebensjahr sterben an vermeidbaren Krankheiten. Platz 174 bedeutet, nur jeder dritte Erwachsene kann lesen oder schreiben. Platz 174 bedeutet, die Lebenserwartung liegt bei 50 Jahren. Jetzt können Sie ja mal Ihr eigenes Alter dagegen halten. Das ist einfach schlimm. Platz 174 bedeutet, die Menschen leben von unter einem Dollar am Tag. Das sind so Zahlen, die werden da errechnet von UNICEF und es ist auch richtig, dass sie errechnet werden. Das bedeutet aber im Alltag, und das habe ich selbst gesehen, die Menschen leben de facto ohne Geld. Auf den Dörfern ist das Tauschwirtschaft. Sie leben von dem, was auf ihrem kleinen Feld wächst. Es ist eine kleinbäuerlich geprägte Landwirtschaft, das heißt Subsistenzlandwirtschaft. Das heißt, die erwerben ja auch keine Flächen. Das bedeutet, wenn mein Vater ein Feld hatte und ich bin ein Mann und habe noch drei Geschwister, dann wird das Land nach dem Tod des Vaters gevierteilt. Dann heirate ich und bekomme selbst zwei Kinder. Dann wird mein eigenes Land, wenn ich sterbe, nochmal halbiert. Und so werden die Flächen immer kleiner und kleiner. Denn kein Geld haben bedeutet ja auch, kein neues Land hinzukaufen zu können. Ich lebe also von dem, was auf diesem, also manchmal sind es fast Gartenverhältnisse, muss man sagen. Ich lebe von dem, was da auf meinem Beet wächst und muss zusehen, dass ich davon die Familie satt bekomme. Auf den Dörfern ist das einfach gang und gäbe. Die Verhältnisse sind unglaublich einfach. Sie sehen da oben links zwei Autos. Der Esel ist das Auto und der Ochse ist der Traktor. Das Wort Pflug, wenn wir von diesen biblischen Bildern herkommen, hat in diesen Ländern noch eine ganz andere Bedeutung. Oder das Joch. Ja, das, wir vergessen diese ganzen Bilder. Das ist dort noch so. Da sehen Sie auch die Trockenheit schon. Das ist ein Feld. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das klingt lustig, das ist es aber leider nicht, denn der Boden an sich ist sehr fruchtbar. Als Gott die Welt schuf, hat er gesagt am Ende, und siehe, es ist sehr gut. Das gilt doch nicht weniger für Afrika als für uns in Europa. Die Böden an sich sind nicht so schlecht. In Äthiopien war ja schon mal eine ganz große Hungersnot. In den 80ern, 85, 86, vielleicht erinnern das manche von Ihnen, da hat ja auch alles Brot für die Welt ganz viel für Äthiopien gesammelt. Da ist über 1 Million Menschen gestorben. Jetzt sind schon viel mehr gestorben. Die offiziellen Zahlen sagen, dass 8,5 Millionen Menschen hungern. Die Dunkelziffer liegt viel, viel höher, weil ja diese Mangelernährung. Und Mangelernährung bedeutet, ich habe täglich, das hat die WHO, hat meinen Kriterienkatalog dafür aufgelegt, das bedeutet, ich habe täglich Zugang zu weniger als 2000 Kilokalorien. Dann spricht man von Mangelernährung, wenn ich keine Möglichkeit habe, an diese Kalorien zu kommen. Und dann kommt Unterernährung und dann kommt Hunger. manchmal trägt es mich selber so weg. Genau, durch die Hungerkatastrophe in den 80ern haben die angefangen, in der Gegend, wo wir als Ora Kinderhilfe auch tätig sind, nochmal zurück, Frank, bitte, den Wald abzuholzen. Sie haben die Rinde ausgekocht, sie haben die Wurzeln gegessen, sie haben die Blätter gegessen und das hat eine unglaubliche Bodenerosion verstärkt. Mir hat der Projektpartner im letzten Jahr im Mai gesagt, wenn Regen kommt, ist es schlecht und wenn kein Regen kommt, ist es noch schlechter. Denn der Regen kann nicht mehr eindringen in den Boden. Es sind keine Pflanzen und keine Wurzeln mehr da, die den Regen halten. Das perlt ab wie eine Regenjacke. Das wird wie Lehm und spült auf die Felder. Ich habe einen Mann getroffen, dessen Feld wurde überspült und dann hat er mit der Spitzhacke da gestanden, den Boden freihacken. Sein Haus wurde weggespült, das fand er weniger schlimm, als dass der kleine Acker überspült wurde, denn das bedeutet, dass da auf Jahre nichts wächst. Der Boden ist tot, wie Sie an diesem Bild auch sehen. Und damit, weil der Regen, jetzt kommen wir zum nächsten, Frank, weil der Regen abperlt, trocknen auch die Flüsse aus und verhungert auch das Vieh. Das macht die Verhältnisse, in denen die Menschen leben, noch einfacher. Wir sind seit letztem Jahr in Äthiopien. Über die Hungerkatastrophe sind wir dorthin gekommen. Wir helfen in der Nähe von Adama, das ist ungefähr 2 Stunden südlich von der Hauptstadt Addis Abeba entfernt, in 2 Dörfern, Hada und Chelle. In der Gegend, wenn Sie es googeln möchten zu Hause, die Gegend heißt Oromia. Die Dörfer selbst sind nicht gekennzeichnet. Wir sind dahin gekommen und haben als erstes mal Nothilfe geleistet. Wir haben Getreide verteilt, wir haben Tiere gekauft und verteilt und wir haben Wolldecken und Schulstartpakete verteilt. Und auch dort. Wir sind nach Chelle gekommen. Ich nehme, es war auch das gleiche in Hada, aber ich bleibe mal bei Chelle. Und haben dort über die lokale Gemeinde herausgefunden, wie viele Familien in dem Dorf sind, wie viele Mitglieder pro Familie existiert und wie viel Getreide also nötig ist. Natürlich braucht die alleinstehende Witwe weniger Getreide als die 7-köpfige Familie. Die durchschnittliche Kinderquote in Äthiopien auf dem Land liegt zwischen 5 und 10. Und dann haben die Frauen wirklich mit einer Liste einfach selbst das Getreide verteilt an die Nachbarn. Denn die kennen doch ihre Leute, die kennen doch ihre Nachbarn, die kennen ihre Verwandten und die wissen, wer wie viel braucht. Dann wurde das verteilt, wir haben es dann zum Teil zu den Leuten nach Hause gefahren oder es wurde eben getragen. Es hat den ganzen Tag gedauert und wir haben Mais verteilt und eine landestypische Hirseart, die heißt Teff. Daraus wird das landestypische Brot gemacht, das heißt Injera. Über 600 Menschen konnten wir an dieser Stelle vor dem Hungertod bewahren. Das muss man wirklich so drastisch sagen. Das ist nicht die ganze Welt. Das wissen wir. Wir sind ein kleines Hilfswerk im Vergleich zu UNICEF. Aber es bedeutet die ganze Welt für diese Familien. Frank, wir gehen weiter. Und wir haben Wolldecken verteilt. Wir waren das zweite Mal da im August 2017. Sie sehen, dass da Regenzeit herrschte, denn dort ist alles mit Grün. Die Leute schlafen ja auf dem Boden. Und für die Afrikaner ist es trotzdem kalt, wenn es von unten so hochzieht durch die Feuchtigkeit. Daher haben wir Wolldecken verteilt. Wir sind mehrere Tage in diesem Dorf gewesen. Nachdem wir die Wolldecken verteilt haben, habe ich einen Jungen am nächsten Tag gefragt, wie er geschlafen hat. Und dann hat er gesagt, ich habe noch nie unter einer Decke geschlafen. Und obwohl er die mit seinem Bruder teilen musste, war er so dankbar. Das sind schöne, schöne Geschichten. Wir gehen weiter. Und wir haben Schulstartpakete verteilt. Und was es damit auf sich hat, sage ich Ihnen nach dem Film, den Frank jetzt zeigt.
Matthias Florek, Vorstand der Ora Kinderhilfe. Wir sind zurück in Celle, das ist ein Dorf in der Nähe von Adama im südlichen Äthiopien. Schon im Mai waren wir hier und haben der Bevölkerung geholfen, um in der extremen Dürre den Hunger zu bekämpfen. Wir sind jetzt zurück, die Ernte steht kurz davor, viele Familien leiden weiter, haben Hunger. Wir bringen wieder Mais in die Familien, damit sie genug Nahrungsmittel haben, um die nächsten Wochen zu überstehen, um dann von ihrer eigenen Ernte leben zu können. Dazu ist es jetzt die Regenzeit, es ist Starkregen sehr oft, es wird nass, es wird kalt für die Menschen hier in kleinen Hütten, deshalb bringen wir auch Decken, damit sie nachts nicht frieren. Das ist Teil von unserer Aktion, wirklich den Hunger in Afrika zu bekämpfen und den Menschen zur Seite zu stehen. Ich bedanke mich bei allen, die uns bis jetzt zur Seite gestanden sind, die uns geholfen haben, damit wir hier sein können. Wir brauchen Weiterhilfe, wir brauchen ihre Gebete, wir brauchen ihre Unterstützung, damit die Menschen hier ein würdiges Leben haben und nicht Hunger leiden. Vielen Dank.
Unter anderem durch Ihre Spende wurde diese Nothilfe ermöglicht. Vielen Dank dafür, aber wenn Sie jetzt ganz gut aufgepasst haben, könnten Sie ja zu Recht sagen, Nothilfe, das ist ja gut und schön, aber das ist ja nicht so nachhaltig, wie du uns erzählt hast. Und das ist auch richtig. Jeder Mais ist irgendwann aufgegessen. Jede Hirse ist irgendwann verbacken. Äthiopien zeigt aber auf sehr gute Weise, wie wir von Nothilfe zur Entwicklungshilfe kommen. Denn über die Nothilfe lernen wir den Projektpartner kennen. Über die Nothilfe lernen wir kennen, wie geht der Projektpartner mit Geld um. Welche Strukturen gibt es vor Ort? Was brauchen die Menschen wirklich? Weil wir eben in den Dörfern sind, tagelang auch in diesen Dörfern sind und ihnen zuhören. Weil wir mit den Menschen ins Gespräch gehen und in dieser kurzen Zeit Beziehungen aufbauen, wie es eben möglich ist. Und in Harda haben sie uns gesagt, wir brauchen eine Schule. Das ist ein Bergdorf. Dort leben ungefähr 700 Kinder, was bei einer Kinderquote von 5 bis 10 pro Familie ja relativ schnell erreicht ist. Und es gibt dort keine Schule. Das bedeutet, alle Grundschüler gehen nicht in die Schule. Die nächste wäre 3 Kilometer fußläufig entfernt über bergiges Gelände, weshalb die Mütter sie nicht gehen lassen. Also bauen wir eine Schule. Und so sind wir über die Nothilfe zur Entwicklungshilfe gekommen. Wir wissen jetzt, was dort für Gegebenheiten sind. Wir wissen, dass der Projektpartner vertrauenswürdig ist. Wir wissen, dass wir dort Geld hingeben können, was nicht unsere Gelder, sondern Spendengelder sind. Wir wissen, dass es da genügend Kinder gibt, die in die Schule gehen müssen. Und so haben wir begonnen, eine Schule zu bauen. Die wird jetzt im Sommer fertig und es gehen ungefähr 300 Kinder zur Schule. Und am Nachmittag und am Abend ist der Unterricht für die Erwachsenen. Und auch das hat sich durch eine Frau im Dorf entwickelt. Die hat zu mir gesagt, als ich sie gefragt habe, wie es ihr geht und wie sie findet, dass ihr Kind jetzt in die Schule geht, sie hat zu mir gesagt, ja, das finde ich toll. Aber für mich, was gibt es denn für mich? Ich bin dessen so müde, dass ich die Zahlen auf dem Telefon nicht lesen kann. Ich bin dessen so müde, dass ich mit dem Fingerabdruck unterschreiben muss. Ich schäme mich dafür. Und diese Frau hat den Ausschlag gegeben, dass wir jetzt Erwachsenenunterricht anbieten. Und allen zusammen im Dorf gibt es wahnsinnig Hoffnung. Das ist aus dem Geistlichen gesehen, wie als würde eine dunkle Decke sich heben. Das kann man sich nicht vorstellen und ich weiß, das hat seine Grenze, wie ich das mit Worten vermitteln kann. Es sind diese Momente, wo ich immer wünschte, Sie könnten das alle sehen vor Ort. Das bringt so viel Licht ins Dunkel. Es bringt so viel Hoffnung ins Dorf. Es bringt so viel neue Gottesbeziehung. Eine Frau mit dieser Schule, die hat einfach angefangen, 10 Kinder hat sie, ihr eine Ochse war gestorben, wir haben ihr einen neuen gegeben, sodass sie überhaupt das Feld bestellen kann. Die hat gesagt, das ist doch nicht alles. Die Männer auf dem Bau, die müssen essen. Also hat sie sich ein paar Frauen aus ihrem Dorf zusammengeholt und kocht jetzt einfach Essen mit einer kleinen Anschubfinanzierung von uns. Die geht immer runter in die Stadt nach Adama mit dem Esel, der schleppt das dann da alles die Berge hoch und verteilt Lunch auf dem Bau. Und schon hat man einen Wirtschaftskreislauf. Und alle ihre Kinder, also nicht alle, die größere natürlich nicht mehr, 4 von 10 gehen noch in unsere Schule. Die Schule ist noch nicht ganz fertig, trotzdem machen wir schon provisorisch Unterricht. und freuen uns, dass es in diesem Jahr dann weitergeht. Wir kommen jetzt zur vorletzten Folie. Aber eine Schule muss unterhalten werden. Lehrer müssen bezahlt werden. Schulmittagessen muss gekocht werden. Schulmaterialien müssen gekauft werden. Das heißt, auch dieses Projekt nach der Nothilfe einer Anschubfinanzierung wird natürlich ein Patenprojekt. Im Juli sind wir wieder in Äthiopien, um Patenkinder aufzunehmen. Um aber selbstständig das Projekt irgendwann haben zu können, haben wir ein Landwirtschaftsprojekt rangehängt. Da sehen Sie das Feld dahinter und den Zaun, den Sie da sehen. Sehen Sie diesen Draht? Das ist eine Vorrichtung für einen Teich, damit wir eine Trinkwasserversorgung auch sicherstellen. Das ist eine ganz tolle Methode, sehr preiswert, sehr einfach, hat uns der äthiopische Projektpartner erklärt. Wir haben einfach ein Loch ausgehoben und Folie reingelegt. Und damit wird das Wasser aufgefangen. Und somit haben wir eine Trinkwasserversorgung, eine Felderbewässerung und Schulmittagessen, das wir sicherstellen. Und die Frau, die sich jetzt schon qualifiziert hat durch das Kochen des Lunches, wird vielleicht die Köchin in der Schule. Und so kriegt man Leute in Lohn und Brot. In das Tägliche, was ich am Anfang erwähnt habe. Max muss aufstehen und die Eltern müssen auch aufstehen. Und können in Würde mit geradem Rückgrat, weil sie was Sinnvolles am Tag getan haben, für sich und für die Allgemeinheit, am Ende des Tages schlafen gehen. Das ist möglich durch Sie. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Ich freue mich nachher noch mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Herzlichen Dank.